Von Tag zu Tag mit Andrea Hauer.
Schönen Nachmittag. Von der Mühe, klar zu denken und eine gute oder überhaupt eine Entscheidung zu treffen, handelt die heutige Sendung. Zum Einstieg ein Experiment aus der Biologie. Der Seestern mit seinen 5 Armen entdeckt Fressbares, Muscheln, Schnecken, was immer. Er streckt den Arm aus, der dem Futter am nächsten ist. Normalerweise. Forscher haben dem Seestern vor jedem seiner Arme ein Futterstück hingelegt, im gleichen Abstand. Was glauben Sie, ist passiert? Der Seestern war gelähmt von so viel Üppigkeit und Möglichkeit, er konnte kein einziges Futterstück mehr ergreifen. Wäre das ein Verhungern am vollen Tisch? Das Beispiel ist dem Buch Machtwort entnommen, dem neuen Buch von Christine Bauer-Jelinek. Die Psychotherapeutin, die eine Reihe von Büchern über Macht geschrieben hat, beschäftigt sich darin mit Überfülle und Überinformation, wie Menschen darauf reagieren, oft mit Überdruss oder Rückzug oder wie der Seestern. Manche wollen ein Machtwort. Wie könnte man Entscheidungsmut und Entscheidungslust zurückgewinnen und zu einer Klarheit kommen für sich? Willkommen im Funkhaus.
Schönen Tag.
Welches Verhältnis haben Sie zum Machtwort?
Das Machtwort als Titel ist ein etwas zweischneidiges Schwert beziehungsweise fast ein Umspringbild. Es ist einerseits deswegen entstanden, weil so viele Menschen gerne ein Machtwort sprechen würden, wenn sie sich selbst ohnmächtig fühlen und ihnen Diskussionen schon auf die Nerven gehen, dann fragen sie mich oft, also wie kann ich das beenden? Also dieses, das scharfe Schwert, man möchte es beenden. Und politisch gesehen sehnen sich viele Menschen auch nach jemandem, nach einer mächtigen Frau, einem mächtigen Mann, die ein Machtwort sprechen, um diese Unklarheiten zu beenden. Es ist also auch eine politische Sehnsucht. Und die Botschaft des Buches ist aber, dass das Machtwort nur eine Notlösung ist und wir dazwischen lernen müssten, mächtige Worte zu sprechen. Das heißt, es ist viel differenzierter. Es geht nicht immer und auch sollte es auch gar nicht gehen mit Schluss und Aus und Ende, sondern da braucht man Argumente, da muss man vorher wissen, was man will.
Wie reagieren Sie, wenn jemand sagt, wenn Sie hören, dass jemand sagt, da müsste ein Machtwort gesprochen werden?
Dann müssen wir beginnen zu differenzieren und zu fragen, was möchten Sie denn gerne erreichen? Die erste Frage bei Machtfragen ist immer, was will ich? Also das eigene Ziel zu definieren und dann zu schauen, was will der andere? Und da gibt es meistens immer eine Differenz, sonst hätten wir den Konflikt nicht. Und von dort weg muss man schauen, welche Mittel des Argumentes, das auch einen Nutzen anbietens, habe ich denn außer Schluss aus und ich will nicht mehr reden. Das ist die hilflose Reaktion.
Entdecken Sie eigentlich, dass Menschen ein Ziel haben, wenn sie so etwas sagen? Oder kommen sie dann drauf, da gibt es eigentlich gar kein Ziel, es ist sowas Diffuses? Oder?
Das Thema ist, dass jeder Mensch seine Ziele irgendwo hat, nur oft so verborgen oder vergraben, dass er sie selbst nicht entdeckt. Da braucht er manchmal Hilfe, zu sehen, was will ich denn jetzt eigentlich? Will ich jetzt nur einfach meinen Druck loswerden und einfach nur Wut loswerden oder Trauer loswerden und es geht nur um eine Ventilfunktion, dann ist das auch ein sehr basisgeleitetes Ziel, so wie ein Reflex, zack, jetzt und aus und Schluss. Das ist auch ein Ziel, aber das meiste sind ja dann doch kognitivere Ziele, wo man sich durchsetzen möchte, wo man etwas erreichen möchte, wo man im Privaten gemeinsam etwas unternehmen möchte oder auch mal gehört werden möchte und da seine Gefühle ausdrücken möchte oder im Beruf ein bestimmtes Projekt oder einen Job haben möchte. Also es gibt schon immer Ziele, nur die sind halt auf verschiedenen Ebenen in einem selbst versteckt oft.
Sie haben vorhin von Druck gesprochen. Wenn man jetzt so das Gefühl hat, ich will nichts mehr hören, ich drehe ab. Das ist oft heraus aus so einem Druck gesprochen. Was ist denn da jetzt so spontan gesprochen? Was könnte denn da helfen, dass man aus diesem Grundzorn oder wie auch immer Sie das definieren würden, wegkommt? Weil das macht ja nicht, es macht ja nicht stark, so ein Gefühl,
oder? Nein, das
macht
schwach. Das ist eben dieses Ohnmachtsgefühl, das man dann so beenden möchte. Und sehr oft, Sie haben jetzt zwei Situationen beschrieben, sehr oft sind das Überforderungs- und Überlastungssituationen. Wenn Sie sagen, da drehe ich ab, dann hat das sehr oft mit Medien zu tun oder ich bestelle jetzt das Abonnement ab oder ich schaue mir diese Sendungen nicht mehr an oder ich will überhaupt keine aktuellen News mehr haben, dann hat das sehr viel damit zu tun, dass viele Menschen den Eindruck haben, sie werden nicht mehr informiert, sondern manipuliert. Also sie bekommen hauptsächlich Meinung und zwar immer dieselbe und nicht mehr, was eigentlich ursprünglich das Ziel davon war, sich zu informieren, verschiedenste Aspekte, damit man sich eine Meinung bilden kann. Und das passiert immer weniger und dann und dafür aber immer mehr Information fraglicher Art und dann sagt man, das reicht mir jetzt. Ich kann es nicht mehr auseinanderhalten, ich möchte es weghaben, dann drehe ich ab. Und die andere Situation, die Sie beschrieben haben, ist vielleicht eher eine emotionale zwischen Menschen im Privaten oder den Kollegen im Beruf, wo man auch das Gefühl hat, es ist jetzt genug. Ich will jetzt nicht mehr diskutieren, ich will das jetzt nicht mehr zerreden, ich möchte jetzt Lösungen finden, ich möchte herausfinden, was wir vereinbaren können, an das wir uns dann auch alle halten. Das ist auch Überforderung und nicht ganz klar sein, was möchte ich eigentlich. Und das, was ich empfehle, ist in allen Fällen zuerst mal Rückzug. Also sowas wie eine Diät, eine Informationsdiät, auch eine Konfliktdiät, wenn die Beziehung sehr konflikthaft ist, mal zu sagen, du, wir lassen das jetzt mal stehen und besinnen uns mal jeder auf unser eigenes. Und dann kommen wir wieder zusammen und dann besprechen wir, was wir denn jeder wollten. Denn sonst dreht man sich immer im Kreis und kommt auf keinen grünen Zweig.
Kommt man da dann alleine weiter, wenn man so, also angenommen, es geht, ich weiß gar nicht, ob das überhaupt möglich ist, einen Medienrückzug zu machen, ob das überhaupt noch geht. Man hat das Smartphone, also da bin ich schon mal nicht sicher. Und was passiert dann, wenn man mit sich allein ist? Also Sie können das jetzt nur, ich weiß nicht, aus Ihren Coaching-Situationen beantworten oder auch von sich selbst.
Aus der eigenen Erfahrung und aus den Berichten vieler Menschen, mit denen ich spreche, merke ich schon, dass eine Medienaskese eigentlich relativ weit verbreitet ist. Das merken die Medien dann an den Hörerzahlen, an den Leserinnenzahlen, dass die Menschen immer weniger konsumieren und sich nur ganz gezielte Informationen holen. Das kann ich eben heute. Ich muss nicht mehr eine ganze Sendung hören. Ich kann ja im Internet mir ganz bestimmte Informationen zusammenstellen, wie ich es möchte. Und so wie man das in meinen jungen Jahren als intellektueller Mensch gemacht hat, dass man einfach mehrere Zeitungen gelesen hat und das täglich und dann auch noch am Abend den öffentlich-rechtlichen Sender gesehen hat, das kann man heute weitestgehend bleiben lassen, wenn man merkt, dass in den Medien, die man liest, eigentlich dasselbe drinnen steht. Man sollte eigentlich genau schauen, bringt mir das noch einen zusätzlichen Informationswert? Und dann entscheidet man sich für ein Leitmedium, wo drinnen steht, was Mainstream ist. Und ich empfehle halt sehr, einen ganz alternativen Zugang, sich aus dem Internet zu suchen, wo man dann andere Informationen auch bekommt, die im Mainstream nicht aufscheinen.
Sie benutzen häufig die Worte sinnloses Leiden, sinnlos kursiv gedruckt. Sie meinen damit Grübeln, wenn sich Gedanken unproduktiv im Kreis drehen. Wo ist die Grenze zwischen Grübeln und Reflektieren?
Ja, das Grübeln ist ein Thema, das sehr viele Menschen betrifft und fast eine Angewohnheit, die auch sehr viele Menschen haben. Grübeln ist dann, wenn man zu keiner Lösung kommt. Das heißt, wenn man sich immer um dasselbe Thema dreht, wenn man beim Einschlafen wieder ein Thema hat, zum Beispiel Angst vor Jobverlust oder Sorgen in der Beziehung oder finanzielle Sorgen, gesundheitliche Sorgen und das kreist immer wieder. Das hindert einen am Schlafen, das hindert einem am gemütlich Spazierengehen. Dieses sinnlose Kreisen erzeugt sehr viel Leid und kostet sehr viel Kraft. Reflektieren bedeutet, ich schaue mir eine Situation an, ich überlege, was ich daran jetzt ändern kann, ich überlege, wer mir dabei helfen kann und wenn ich es jetzt nicht ändern kann, dann muss ich lernen, damit zu leben, dann für die nächste Zeit. Dann nützt es auch nichts, wenn man ständig wieder drüber nachdenkt, sondern dann wird das, ich verwende gern das Bild, in den Safe gesperrt und dann sagt man nach 3 Monaten zum Beispiel, jetzt schaue ich wieder mal nach, hat sich was geändert und dazwischen wird nicht mehr gegrübelt. das ist Gedankendisziplin, die muss man sich angewöhnen.
Das Schwierige ist, auch bei dem, was Sie vorhin punkto Medienkonsum gesagt haben, eine Entscheidung zu treffen. Man muss sehr viel wissen, wenn man unterscheiden will. Also wenn ich unterscheiden will, welcher Gedanke ist produktiv, welcher nicht. Was lese ich, was nicht. Ich glaube, da gibt es schon ein bisschen Sinn, also eine Hilflosigkeit.
Ja, das sind auch diese Ohnmachtsgefühle, die dann eben zu Ausbrüchen führen. Es ist aber auch wieder nicht so schwierig, wenn man seine Leitmedien ansieht, zu sehen, so was habe ich jetzt erfahren. Habe ich jetzt wirklich fünfmal was Neues erfahren oder habe ich fünfmal mehr oder weniger dasselbe erfahren? Das ist eine relativ einfache Entscheidung, die man hier treffen kann. Und wenn es dasselbe war, dann brauche ich nur ein Medium. Und wenn es wirklich neue Aspekte bringt, dann ist es ein alternatives Medium. Und im Privaten wieder, wenn der Gedanke nirgendwo hinführt, dann kann ich ihn auch bleiben lassen. Und das ist das, was ich Gedankendisziplin nenne, wo ich gerne das Bild verwende von so einer Meute Hunde-Beagles oder so einer Jagdhunde-Meute, die herumspringen und auf das Sofa springen und bellen und Lärm machen. Und wenn man dann sagt, Platz aus, das ist ein Machtwort gegenüber den eigenen Gedanken, dann müssen die Ruhe geben.
0800 22 69 79, wenn Sie mit dem heutigen Gast sprechen möchten. Christine Bauer-Jelinek, Psychotherapeutin, Wirtschaftscoach, Autorin. Machtwort heißt das jüngste Buch. Wie denken Sie darüber, wenn so viel auf einen einstürzt? Wie handeln Sie und finden zu Entscheidungen? 0800 22 69 79. Woher kommt das eigentlich? Was man noch besiegen müsste, glaube ich, um zu einer bestimmten Ruhe zu kommen, zu einem Rückzug, das ist keine Sorge mehr zu haben, dass einem so viel entgeht. Oder es ist ja wahrscheinlich auch das Gefühl, etwas zu versäumen. Ja, oder wichtige Dinge nicht zu hören und nicht zu bekommen.
Ja, das ist relativ einfach. In unserer heutigen Zeit versäumen Sie immer etwas. Das kann man mit einer Reflexion abstellen. Sie versäumen immer etwas, weil es überall so viel gibt. Und wenn man ein interessierter Mensch ist, hat man sowieso auch nicht die Zeit, allen seinen Interessen zu folgen. Man muss darauf vertrauen, dass man die wichtigen Dinge schon hören wird, weil denen kann man gar nicht entgehen. Entweder Freunde, Bekannte oder eben die Informationssendung bringen das. Und dann muss man genauso wie beim Konsum damit leben, dass man nicht alles haben kann. In unserer Schnäppchengesellschaft glauben wir immer, wir können alles haben. Können wir nicht. Wir können immer nur einen bestimmten Ausschnitt haben und damit muss man leben lernen.
Sie regen an, alle Gefühle, die man hat, zu nutzen als emotionale Energiequellen, um zu einer Meta-Vernunft zu gelangen. Was meinen Sie damit?
Die Gefühle nutzen ist ein zentraler Aspekt dieses Buches, weil wir vor allem die negativen Gefühle ja gerne verdrängen würden. Also Wut und Angst bezeichne ich als negative Gefühle und die sind sehr irritierend, sehr störend. Und jetzt gibt es den Weg der Psychotherapie, wo man über lange Zeit versucht, die tieferen Quellen zu finden und die Gefühle aufzulösen. Meine Erfahrung ist aber, dass sie dennoch immer wieder kommen, einfach weil es immer aktuelle Anlässe gibt. Und daher habe ich mir Gedanken gemacht, was kann denn helfen, um den Menschen einen Zugang zu den negativen Gefühlen zu bieten. Und diese Gefühle haben alle eine Botschaft. Wenn Sie also merken, Sie haben Angst zum Beispiel vor finanziellen Sorgen, weil der Job gefährdet ist oder eine Person in der Familie den Job schon verloren hat oder die Pension nicht ausreichen wird, dann ist die Frage, die die Angst Ihnen stellt, die hat eine Botschaft, die stellt Ihnen eine Frage. Was kannst du jetzt tun, um die Situation zu verbessern? Also es geht darum, die Handlungsanweisung, die die Angst Ihnen mitteilen will, zu verstehen. Also ich kann meine Lebenshaltungskosten senken, ich kann nicht so tun, als würde ich genauso weiterleben, obwohl sich die äußeren Bedingungen geändert haben. Ich empfehle einen Kassasturz für alles, was Sie haben, alle Lebensversicherungen, alle Wertgegenstände, alles, was Sie besitzen. Da kommen oft ganz interessante Dinge raus, weil die Menschen oft gar nicht wissen, was sie alles besitzen. Das ist ihnen nicht bewusst und was sie im Notfall alles nutzen könnten. Also ein Notfallprogramm, da gibt es auch ausführliche Punkte, wie man ein Notfallprogramm herstellt im Buch, weil ich das so wichtig finde. Es reduziert sich die Angst schlagartig auf ein reales Niveau, wenn man seine Situation durchschaut hat, besprochen hat, geklärt hat, einen Plan hat, wann, was, wie genutzt wird. Was man aufgeben muss, ist die Illusion, dass man immer so weiterleben könnte wie zu Zeiten der Vollbeschäftigung. Das hat uns niemand versprochen, dass alles immer so bleiben wird.
Sie empfehlen da ja vorsichtig zu sein, also nicht zu sagen, nein, es ist wichtig, ich traue mir etwas zu, also quasi vielleicht ein falsches Selbstbewusstsein, sich einzureden oder so etwas und dann es zu probieren. Sie empfehlen dazu großer Nüchternheit. Lieber in einem Beruf, an einem Arbeitsplatz zu bleiben, wo man weiß, ich bin da nicht so glücklich, aber am Arbeitsmarkt schaut es so und so aus. Das ist eigentlich das, was man in den letzten Jahren, finde ich, nicht so gehört hat in allen möglichen Empfehlungen, Ratgebern, wie auch immer.
Weil viele Ratgeber aus meiner Beobachtung noch wirklich retro sind. Sie tun so, als wäre die Welt noch dieselbe wie in den 90er Jahren. Das ist nicht der Fall. Wie ich in den 90er Jahren gecoacht habe, haben wir auch gesagt, Sie sind nicht zufrieden in dem Beruf. Na, was wollten Sie denn immer schon machen? Und in 3 Monaten haben die Leute einen anderen Job gehabt, einen besseren, besser bezahlten Job. Das ist ja heute nicht der Fall. Heute ist meine erste Frage, müssen Sie Geld verdienen? Und wenn die Antwort heißt ja, dann muss man sehr pragmatisch vorgehen und nicht mit irrealen, positiven Denken und Fantasiereisen die Menschen ins Risiko treiben. Die haben ein Haus abzubezahlen, eine Wohnung abzubezahlen, Kinder, die studieren zum Beispiel, die kann man nicht sagen, ja, dann machen Sie halt mal ein Experiment. Sondern dann ist die Frage, wo ist meine Verpflichtung und wo oder wann vielleicht kann ich dann meinen Vorlieben doch noch folgen. Das ist oft dann im Privaten. Also sehr oft muss man sagen, der Job bezahlt die Miete, der muss mich nicht erfüllen, den muss ich nur ordentlich machen. Und den Sinn suche ich dann im Privaten, eine sogenannte Doppelstrategie, im Ehrenamt, in der Umgebung, in der Verwandtschaft. Es gibt so viele Dinge, die Sinn machen, für die man sowieso zu wenig Zeit hat.
Ich sage mal unsere Telefonnummer noch einmal. Ich weiß nicht, warum heute sich noch niemand einschalten will in die Sendung. 0800 22 69 79. Was hat sich eigentlich verändert oder wo machen Sie einen Punkt fest oder eine Zeit fest, wo so eine Veränderung eingetreten ist? Weil Sie gerade vorhin gesagt haben, in den 90er Jahren war das Coaching noch ein bisschen anders.
Ja, es war die Gesellschaft eine andere und das ist ein Thema, in dem ich mich in allen Büchern sehr beschäftige, weil das auch der Beginn meiner Arbeit mit dem Machtthema war. Das mache ich fest um die Jahrtausendwende. Begonnen hat es schon früher mit dem Zusammenbruch des Kommunismus, mit dem Fall des Eisernen Vorhangs, mit dieser Veränderung dieses Gleichgewichts zwischen dem Kommunismus und dem Kapitalismus hat sich das neoliberale Wirtschaftssystem sehr stark radikalisiert, würde ich es nennen, also verändert. Dann kommt noch EU-Maastricht-Kriterien, Euro, also eine wirklich starke Umstellung in der Gesellschaft und das Spardiktat. Und seit gespart wird, seit nirgendwo offensichtlich Geld existiert, die Firmen haben kein Geld, der Staat hat kein Geld, die Menschen haben kein Geld und das in einer Zeit mit dem größten Geldvolumen überhaupt. Das ist ja schon sehr bedenklich, wo ist das ganze Geld, wenn niemand eines hat. Aber die Wahrnehmung der Menschen ist, dass überall gespart werden muss. Und das erzeugt dieses Gefühl von Angst und Wut. Ich habe keine Perspektive vor mir, dass es mir in 10 Jahren besser geht. Ich habe keine Perspektive vor mir, dass es meinen Kindern besser gehen wird. Das hat die Generationen davor angetrieben. Ich arbeite jetzt viel und meinen Kindern wird es noch besser gehen, weil die kann ich studieren lassen. Jetzt müssen sie sich fürchten, dass ihre Kinder, obwohl sie studiert haben, keinen Job haben. Und sie müssen sich fürchten, dass es ihnen nicht besser gehen wird bis in die Pension hinein, dass es den Kindern nicht besser gehen wird. Und das erzeugt diesen Angst- und Wutpegel in der Gesellschaft, wo ich finde, dass die Politik keine guten Antworten darauf gibt und vor allem nicht in einem Wort, in einer Art der Rede, die die Menschen auch verstehen.
Welche Art der Rede, der öffentlichen Rede oder wie sollte sie beschaffen sein, damit viele Menschen nicht das Gefühl hätten, das ist eh alles gleich, ich will nicht mehr, ich drehe ab und so.
Im Moment ist sie entweder zu intellektuell, das heißt so abgehoben und so komplex, dass ich oft den Eindruck habe, Politiker und Experten und Expertinnen sprechen eigentlich nur für ihre eigenen Kollegen und nicht für die Menschen, die damit nicht so vertraut sind. Oder sie ist ganz grob populistisch. Also wir haben entweder eine abgehobene intellektuelle Sprache auf der einen Seite oder eine ganz stark vereinfachende populistische Sprache. Und dazwischen gibt es einen Mittelstand, der auch was anderes verstehen würde, aber der wenig angesprochen wird. Und der sich dann entweder in die eine oder in die andere Richtung bewegt, weil der sogenannte Populismus ja auch sehr stark vom Mittelstand inzwischen Zustrom bekommt. Und man muss sich ja fragen, warum? Weil das die Menschen sind, die eben mit Angst und Wut auf ihre Situation reagieren und keine Erklärungen bekommen, die mit ihrer Lebensrealität etwas zu tun hätte.
Was würden Sie da als so intellektuell bezeichnen? Also abgehoben, das
also
kann
ja,
ich nachvollziehen.
Also ja, linke, grüne, linke, die Strömungen links der Mitte, sagen wir es mal so, alles, was man dort subsumieren möchte, erklären sehr komplex, sehr über Philosophie oder Menschenrechte definiert, was alles schön und gut ist, aber oft an der Realität der Menschen, an die sie sich richtet, vorbeigeht.
Herr Telefan, bitte. Oder Telejan,
ja.
Entschuldigung.
Ja, Telfejan.
Ja.
Ja, grüß Gott. Ich grüß danke Gott. Einmal für diese sehr interessante Sendung. Ich möchte nur ganz gern, weil ich bin ungefähr Mitte 40, also auch nicht mehr ganz der Jüngste, aber ich würde einem jungen Menschen, wenn ich diesen Ratschlag, den ich jetzt die letzten paar Minuten gehört habe, dass man eigentlich den Job als notwendiges Übel sehen sollte und die Erfüllung des Lebens abseits dessen suchen sollte, würde ich mich sehr, sehr weit hüten, weil wir doch 9 Stunden am Tag oder manchmal mehr mit diesem notwendigen Übel zu verbringen haben. Das heißt, ich glaube, dass man den jungen, vor allem den jungen Leuten, dieses Angebot machen kann, auch das, und das glaube ich, kann man den Leuten auch zumuten, dass man sagt, nimmt das Selbstverantwortung auch wörtlich. Wir leben, glaube ich, in einer Zeit, in der wir selbst zu gestalten haben, wo wir nicht sagen müssen, es wird der Vater Staat und andere es für uns richten. Und ich glaube, das ist die sinnvollere Alternative, als in Angst und Furcht zu erstarren und zu sagen, was passiert mit einem. Natürlich, wenn man in der Mühle dann schon mal drinnen ist, ist das Ausbrechen relativ schwierig. Danke, das war mein Beitrag.
Dankeschön.
Ja, das ist eine sehr interessante Stellungnahme dazu, die ich auch gut nachvollziehen kann. Wenn wir Chancen sehen in dem Gespräch mit einem jungen Menschen, der in seinem Job unzufrieden ist, dann ist natürlich die bessere Lösung, dass er sich einen neuen Job sucht. Nur wenn wir sehen, dass es in seinem Gebiet oder in ihrem Gebiet keine Möglichkeiten gibt oder nur sehr geringe Möglichkeiten gibt, dann bin ich jemand, der dazu neigt zu sagen, bleiben Sie lieber in dem Job und bleiben Sie berufstätig, als dass Sie ein Risiko auf sich nehmen, dass Sie nicht abschätzen können, ob Sie und wann Sie überhaupt wieder einen Job bekommen. Weil dann beginnen nämlich die Negativspiralen mit der langen Arbeitslosigkeit und da wieder rauszufinden, ist viel schwieriger, als in einem nicht so wahnsinnig spannenden Job zu bleiben und von dort die Chancen zu beobachten. Also wenn es Chancen gibt, ja, natürlich, nur diese Chancen sollte man sehr realistisch beurteilen, bevor man alles hinschmeißt und sagt, ah, das ist mir langweilig oder der Chef geht mir auf die Nerven und dann steht man im Regen.
Ich glaube, was Sie sagen, auch wie Sie schreiben, es klingt sehr, sehr nüchtern. Wie haben Sie Ihr Coaching verändert in den letzten 20 Jahren? Weil Sie vorhin auch gesagt haben, die Bedingungen sind anders geworden. Ist das noch nüchterner geworden oder ja, was ist grundsätzlich anders an Ihrem Coaching jetzt als vor 20 Jahren?
Also Sie sagen, es ist nüchtern, das stimmt sicher so. Ich würde sagen, es ist metavernünftig, um auf Ihre Frage von vorhin auch nochmal einzugehen. Das heißt, es geht viel mehr darum, die Realitäten abzuwägen. Denn vor 20 Jahren waren die viel flexibler, viel dehnbarer, viel chancenreicher. Und da ist es einem gar nicht aufgefallen, dass man eigentlich ein Risiko eingeht, weil das Netz auch viel stärker war. Und heute stehen viele Menschen wirklich knapp vor dem Abgrund. Vor dem psychischen, wenn sie einen Job haben, oft vor dem Burnout, vor Überforderung. Oder wenn sie keinen Job haben oder vor Jobverlust bedroht sind, vor Ängsten, wirklichen Existenzängsten. Und das muss man schon ernst nehmen. Es ist zwar nicht so, dass in unserer Gesellschaft jemand hungern muss, aber nicht teilzuhaben an einem mittelständischen Leben, ist auch eine schwere Existenzangst. Wenn man sein Leben gearbeitet hat und plötzlich vor dem fast nichts steht, dann ist das schon eine ernstzunehmende Bedrohung.
Ja, es ist auch ein großer Zorn. Es ist auch ein Zorn. Ich habe mein ganzes Leben gearbeitet und jetzt habe ich eine
geringe Pension oder ich muss von 1.000 Euro leben, ich muss meine Wohnung hergeben, ich muss. Da kann man jetzt wieder sagen, ja, hätten sie halt selbst vorgesorgt. Nur die Menschen, die ich jetzt hier meine, haben nie so viel verdient, dass sie auch noch eine Lebensversicherung hätten einzahlen können. Das ist der untere Mittelstand, die untere Mittelschicht. Ja. Die haben ja nicht so viel verdient, dass sie monatlich noch 800 Euro einzahlen können, um eine ordentliche Zusatzpension zu bekommen. Und insofern ist der Vorwurf auch etwas zynisch.
Was bezeichnen Sie als, also Sie schreiben immer wieder von Metavernunft. Mhm. Warum Meta? Warum genügt es nicht, eine Vernunft anzustreben, sondern Meta-Vernunft?
Ja. Neige zu Wortschöpfungen, um einfach klar zu machen, dass es hier darum geht, nochmal über etwas nachzudenken, was wir sonst im Alltag schon kennen. Und sei doch vernünftig hat für die meisten Menschen einen negativen Beigeschmack. Sei doch vernünftig hören wir in der Erziehung, in der Pubertät, wenn wir eigentlich gerne lustige Sachen machen würden, dann heißt sei doch vernünftig, mach doch das. Also es ist eine Einschränkung dessen, was wir gerne machen würden. Das ist jetzt schon manchmal notwendig, nur um nicht in dieses alte Muster zu kippen und zu sagen, Vernunft ist nicht gut, ich will lieber meinem Bauchgefühl folgen oder meiner Intuition folgen, was ja auch lange Zeit modern war, möchte ich gerne anregen, dass man seine Denksysteme, unser Gehirn, besser benutzt, als wir meistens das tun. Also wir haben so ein tolles Instrument im Kopf und viele nutzen wirklich nur Teile davon. Das heißt, diese verschiedenen Ebenen des Denkens mal kennenzulernen und sich auch zu prüfen, da ist auch eine gute Checkliste im Buch drinnen, also eine übersichtliche, wo man sehen kann, welches System habe ich denn überhaupt? Also ein Reflexsystem, Instinkte, Überlebensinstinkt oder bin ich stark durch Erziehung geprägt und sage ich, das macht man nicht, das haben wir immer schon so gemacht oder auch durch Religion. Oder kann ich strategisch planen, also auch Taktik und kann ich sagen, okay, ich will das erreichen, darum mache ich jetzt das. Und oder reflektiere ich selbst oder bin ich am Glauben orientiert. Das sind jetzt so ein Schnelldurchgang, die 5 Denksysteme, die wir besser nutzen könnten. Und wenn man dann noch seine Gefühle gut kennt, dann kann man auf eine Ebene der Metavernunft gehen.
Ich hoffe, es geht sich aus. Ich möchte noch eine Frage dazu stellen, aber unbedingt jetzt Frau Hoffmann dran nehmen. Frau
Hoffmann. Ja, ich wollte einfach nur die Frau Bäuerlinig loben. Also ich finde sie so toll. Als ehemaliger Lehrer muss ich ihr ein sehr gut geben.
Oh, das ist aber lieb.
Sagen Sie noch einen Satz, der
warum?
Sie,
genau. Ja,
bitte?
Sagen Sie noch einen Satz, was Ihnen da wichtig war, welcher Satz von der
Frau Bauer? Da könnte ich gar nicht einen herausnehmen, muss ich sagen. Ich finde die Sendung phänomenal, ja. Also ich bin ein begeisterter Ö1-Hörer. Es ist großartig.
Sie drehen nicht ab. Danke, Frau Hoffmann. Frau Wunderer, bitte.
Renate Wunder, ich bin Jahrgang 1940, also jetzt im 76. Lebensjahr und ich habe eine Lehre gemacht. Und ich muss Ihnen sagen, aus meiner Erfahrung habe ich, damals bei Otto Müller Verlag in Salzburg, habe ich mit großer Dankbarkeit meinem Lehrherrn, der mich wirklich geführt hat, der mich liebevoll auf meine Fehler aufmerksam gemacht hat, der nicht gesagt hat, reiß dich zusammen oder irgend sowas, sondern der mir gezeigt hat, wie es geht. Und ich finde, heute sollte man die Leute viel mehr in vernünftige Lehrberufe bringen, als Akademiker, die arbeitslos sind. Mhm. Und es tut mir wahnsinnig leid, wenn ich abgedokterte Leute sehe oder Magistra, die dann nicht wissen, was sie tun sollen und irgendwo als Sekretärin landen, ist auch nicht schlecht. Aber mein Leitspruch ist immer der, den hat der Churchill gesagt. Wenn du dir eine Arbeit suchst, dann such dir eine Arbeit, der dir wirklich Freude macht. Wirklich Freude. Denn dann brauchst du dein ganzes Leben lang nie mehr zu arbeiten. Und das war mein Beitrag.
Ja. Danke vielmals.
Dankeschön. Da könnte ja auch sehr viel Unklarheit, oder das ist ja auch wahrscheinlich sehr viel Unklarheit, wenn jemand sagt, ich würde eigentlich gerne das machen, aber ja, das hat kein Prestige.
Ja.
Das ist ja oft der Punkt, warum man das nicht eine Lehre macht. Oder?
Das hat kein Prestige, ist das eine, oder es bringt nicht das Geld auf die Dauer gesehen.
Das stimmt das aber nicht.
Das ist das, was in den Medien zum Teil vermittelt wird, höhere Bildung, höhere Bildung. Ich bin da sehr skeptisch, ich bin sehr bei dem Beitrag von der Dame, die gerade gesprochen hat, dass der Trend zur Akademisierung, den halte ich für ein großes Problem. Das ist nicht wahr, dass höhere Bildung in dem Ausmaß in Zukunft vor Arbeitslosigkeit schützen wird. Es gibt sehr, sehr viele Berufe, gerade auch handwerkliche Berufe, die einen viel sichereren Boden bieten würden. Nur der Herr Churchill hat auch in einer anderen Zeit gelebt. Wenn man sich eine Arbeit heute aussuchen möchte, die einem wirklich Freude macht und es gibt keine Jobs dafür, dann muss man wieder fragen, wie soll ich dann mein Leben gestalten? Also es ist einfach heute eine andere Zeit.
Aber zum Beispiel, wenn wir noch die Denksysteme, vielleicht geht es sich jetzt aus, zum Beispiel, wenn ich bei dieser Frage bin, was soll ich denn werden? Und wer redet mir da rein? Und so, da kann ich ja dann überlegen, was ist mein Wertesystem, genau. Wie bin ich erzogen worden? Also das heißt,
da kommt das Prestige ins Spiel,
ja,
zum Beispiel.
Mache ich etwas, was von zu Hause aus vielleicht nicht so...
Du wirst doch nicht als Kind von Akademikern jetzt eine Lehre machen wollen, wäre zum Beispiel so ein Spruch, wo man sich dagegen wehren muss und sagen, warum nicht?
Ja, das nächste wäre das Strategiesystem. Mhm. Was hilft mir, also was bedeutet das in dem Fall?
Das bedeutet, welche Schritte gehe ich der Reihe nach an und wie sichere ich mögliche Krisen ab? Also wie sichere ich ab, wenn mich das nicht weiterfreut? Wie kann ich umsteigen? Wer wird mich dabei unterstützen? Zerstreite ich mich mit meiner Familie komplett, sodass ich dann keine Unterstützung habe? Oder kann ich einen Weg finden, wie eben im Verhandlungswege ich mit allen doch ein Stück weiterkomme und in Kontakt bleibe? Also da plant man voraus, wie beim Schachspiel. Man schaut immer 3 Züge voraus. Was passiert, wenn ich das jetzt mache? Ganz im Gegensatz zu den Empfehlungen, folge deinem Bauchgefühl und mache einfach, was dich gerade freut. Da steht man halt dann manchmal dann
das
im Urwald.
Das stört Sie. Haben Sie den Eindruck, ich habe vorhin den Ausdruck nüchtern gesagt, viele von uns scheuen zurück, das auseinanderzunehmen. Wie denke ich, was will ich, so eine Strategie und so weiter. Ist es einfacher zu sagen, ich vertraue auf mein Bauchgefühl?
Ja, natürlich ist es einfacher, weil man dann, das ist Arbeit. Denken ist ja Arbeit. Und es ist viel einfacher, spontan zu sein und zu sagen, weil es für mich jetzt stimmt. Das höre ich ganz oft, so einen Spruch, das ist ja schon aus den 80er Jahren. Warum machst du das? Ja, weil es für mich stimmt. Dann ist die Frage, was stimmt für dich, warum stimmt es für dich, wie lange stimmt es für dich? Dann muss man anfangen zu denken und zu rechnen und das ist halt mühsam.
Gibt es da eigentlich Ihrer Meinung nach genug Vorbilder für eine sehr nüchterne Herangehensweise, für diese Metavernunft, wie Sie sie bezeichnen?
Ich glaube, dass es im Alltag sehr viele solche Menschen gibt, die sind halt nicht sozusagen an vorderster Front als in den Medien sichtbar, weil sie einfach im Alltag ihre Pflicht und ihr Leben leben und erfüllen. Aber wenn man in seinem Verwandtenkreis schaut, gerade wie die Dame, die gesprochen hat, von ihrem Lehrherrn erzählt hat, wie er sie geführt hat, das sind Menschen, die eben, glaube ich, sehr metavernünftig handeln und ihr Leben auch trotzdem genießen.
Frau Zimmermann, Sie müssten ganz schnell sein.
Sie mag nicht lange genug warten lassen. Die Dame braucht sich nicht beschweren, dass niemand anruft. Es ist Folgendes, Statement wäre, dass meiner Meinung nach die Dame nicht das erlebt hat, wovon sie spricht. Das nehme nicht an, dass sie Armut wirklich durchgemacht hat. Und das Zweite ist, ich bin Jahrgang 44, zu meiner Zeit nicht üblich war, nach der Matura eine Lehre anzufangen. Ich wollte so riesig gern Uhrmacherin und so weiter lernen. Da hätte man gesagt, aha, die ist zu dumm, dass sie weiter studiert.
Mhm.
Und das muss man schon berücksichtigen, dass es zeitweise auch heute noch so ist. mein Vater, ja.
Frau Zimmermann, jetzt muss ich Sie abkürzen, es tut mir sehr leid, die Sendung ist aus, aber Sie, das ist auch quasi ein Vorwurf, Sie sind abgehoben.
Ja, das ist, wenn man meine Lebensgeschichte kennen würde, nicht zutreffend. Ich komme aus sehr einfachen Verhältnissen aus der Nachkriegszeit und kenne sehr viele Lebenssituationen aus ganz eigener Erfahrung auch und durch meine Arbeit mit Menschen natürlich auch aus vielen Lebensschicksalen. Aber das ist sozusagen eine ganz persönliche Ebene, die hier noch dazukommt.
Ich bedanke mich, jetzt sind wir am Ende, fürs Kommen. Ich sage noch einmal dazu, Machtwort heißt das Buch im Überreuter Verlag erschienen, Angst, Wut und Ohnmacht überwinden, klarer denken und entscheiden, Widerstandskraft stärken. Ich bedanke mich für die Anrufe und kündige noch an, morgen zu Gast Michael Zinganell und Michael Hieselmeier. Es geht um die große Straße zwischen Ost- und Westeuropa im Dreieck Österreich, Bulgarien und Estland. Da gibt es eine Ausstellung. Dankeschön, auf Wiederhören.
Danke.